Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Spitzenschneiden mit dem aus Film und Funk und Social Media und überhaupt von überall bekannten Duo bestehend aus
Daniel Kerekes
und Theresa Brücker. Und es war überhaupt gar nicht übertrieben gerade. So.
Hi und herzlich willkommen.
Wir sind mal wieder beim Thema Corona, denn darüber kann man nicht genug reden, wie es scheint. Aber diesmal geht es ein bisschen mehr darum, was sich so tut in der Strategie um Corona. Denn es gibt mittlerweile relativ viele Leute, die sich eingemischt haben, Initiativen, die sich eingebracht haben und Ideen haben, wie man denn die Pandemie weiter eindämmen könnte. Außerdem haben wir mit Annabelle gesprochen, die ein bisschen darüber erzählen wird, wie es ist, geimpft zu werden, denn sie ist jetzt bereits geimpft worden. Und außerdem werden wir mit einem Initiator sprechen, Sascha Wagner, der sich mit der Frage auseinandersetzt, was die Patente für die Impfstoffe eigentlich wo die so liegen und wie man die besser zugänglich machen kann. Denn wenn die Patente freigegeben werden würden, dann käme man natürlich auch einfacher an eine größere Produktion von diesem Impfstoff. Und dann gäbe es vielleicht nicht Engpässe, wie wir sie derzeit erleben. Aber wir beginnen vorne.
Lass uns erstmal ein bisschen schlechte Stimmung verbreiten, weil davon gibt es seit letztem Jahr nicht genug in diesem Land.
Wir sind alle so positiv gestimmt. Das ist total, total toll, endlich mal Ruhe zu haben. Endlich sieht man mal weniger von Freunden und Familie. Hurra!
Ja, also ich spüre die positiven Vibes. Die kommen hier rüber. Das ist so, also ich kann sie packen, greifen. So positiv sind die. Nein, also ich glaube, wir müssen trotzdem die Hard Facts mal auf den Tisch legen. Wir sind in einer Situation, wo es einen sinkenden Inzidenzwert gibt. Ja, das ist irgendwie cool. Das liegt natürlich zum Teil an den Maßnahmen, die teilweise erfolgreich waren. Es liegt diese Woche, würde ich behaupten, auch am Schneefall im Großteil Deutschlands, wo die Menschen noch weniger Lust haben, vor die Haustür zu gehen oder überhaupt nicht zur Arbeit fahren können. Hey, hat Arbeit vielleicht doch was mit der Verbreitung des Coronavirus zu tun? Fragezeichen.
Daniel, du kannst ja doch jetzt nicht einfach die Arbeit angreifen, den heiligen Gral der Deutschen.
Arbeite ich, um zu leben oder lebe ich, um zu arbeiten?
Ja, ist das Shakespeare?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass das eine Frage ist, die meine Verwandten in Jugoslawien immer gestellt haben und gesagt haben, ihr Deutschen, also ich bin ja Deutscher, ne? Ist ja klar. Ihr Deutschen, ihr lebt ja, um zu arbeiten, aber wir hier in Jugoslawien, wir arbeiten halt nur, um zu leben. Macht halt, was man muss.
Das war eigentlich gerade auch nur als Scherz gemeint, wegen to be or not to be, sein ja. oder nicht sein, das ist hier
Hätte
die Frage.
Hätte sein können, dass er sowas Ähnliches gesagt hat, weiß ich. So, also wir haben eine super gute Ausgangsvoraussetzung, ne, wie ihr merkt, denn wir haben jetzt die Situation, dass wir das Virus nicht so schnell bekämpfen können, dass wir verhindern, dass sich Mutationen verbreiten. Und es gibt jetzt schon die unterschiedlichsten Mutationen des Coronavirus aus Großbritannien, aus Irland, aus Südafrika, die in den ersten Studien, so Karl Lauterbach, zeigen, dass sie stellenweise nicht nur sich deutlich schneller verbreiten, also ansteckender sind, sondern auch stellenweise tödlicher. Und bei einigen Mutationen zeigt sich bereits jetzt zum Beispiel, dass der Impfstoff von AstraZeneca nicht so gut wirkt. Teilweise nur ein bisschen schlechter, teilweise aber auch wirklich kaum noch Wirkung zeigt. Und das heißt, wir haben ein großes Problem, denn wenn wir das Impfwettrennen verlieren, könnten wir uns einer dritten Welle entgegensehen. Und Karl Lauterbach und andere Virologen empfehlen eigentlich trotz der sinkenden Zahlen, den Lockdown nicht zu lockern. Also im Prinzip die Politik, die bisher geführt wurde, bis Ostern weiterzuführen und das transparent zu diskutieren. Ich für meinen Teil finde das tatsächlich ganz okay beziehungsweise richtig zu sagen, dass wir jetzt nicht lockern dürfen. Ich glaube aber, dass wir einen Fehler begehen, wenn wir weiterhin diesen Larifari-Lockdown machen und nicht einmal konsequent sagen, wir müssen auch den wirtschaftlichen Bereich, auch die gesellschaftlich nicht notwendige Arbeit mitnehmen und so dem Schrecken auch ein Ende setzen. Aber das kann natürlich nur insgesamt ein Teil der Strategie sein.
Es ist eigentlich von vornherein, gab es immer wieder Ansagen, auch von wissenschaftlicher Seite, dass ein Lockdown wichtig ist, aber nur funktioniert, wenn er konsequent gemacht wird. Und wenn man ihn so konsequent wie nur irgendwie möglich macht, dann ist man innerhalb von ein paar Wochen wieder bei relativ niedrigen Werten. Vielleicht erinnert ihr euch noch im Oktober, November letzten Jahres, da hieß es, wir machen den Lockdown light als Wellenbrecher. Und man hat sich orientiert an etwas, das eben auch Christian Drosten vorgeschlagen hat, immer wieder kurze Lockdowns zu machen, um die Zahlen nach unten zu drücken. Aber die Lockdowns waren eben ja am Anfang nur light und nicht konsequent genug, um tatsächlich die Zahlen nach unten zu drücken. Und das ist nicht Drostens Schuld, weil er hat im Grunde diesen Lockdown in der Form, so wie er durchgeführt wurde, nicht empfohlen. Und mehr sehe ich da eben die Politik in Verantwortung, die es mal wieder geschafft hat, wissenschaftliche Prognosen, mehr oder weniger zu ignorieren. Wir haben es schon mal gesagt, im Sommer hätte man so viel planen können, so viele Konzepte schon sich überlegen können, um Schulen sicherer zu machen, um Arbeitsstätten sicherer zu machen. Und dann hat man plötzlich festgestellt, dass die Wissenschaft ja doch recht hat und Corona sich wieder verschärft, die Pandemie wieder anzieht, sobald die Temperaturen sinken. Jetzt haben wir den Salat.
Robert Koch, Institutschef Wieler, geht ja davon aus, dass es könnte passieren, dass wenn wir den Lockdown lockern, wir im Mai bereits wieder einen Inzidenzwert von 300 haben, also ein massiv exponentielles Wachstum, was daran liegt, dass die Mutante B.1.1.7 zwischen 30% und 50% ansteckender ist als die bisherige Corona-Variante. Und sie macht auch schon einen großen Teil der Corona-Infizierten aus, also in Dänemark zum Beispiel 15% der Ansteckung. Und das scheint sich in jedem Land momentan so durchzuziehen. Und insgesamt haben wir noch immer das Problem, dass wir keine konsequente, sich auf die Ausrottung des Virus beziehende Strategie haben, wie wir die Pandemie bekämpfen wollen. Es gibt da ein paar Vorschläge, die im Raum stehen immer wieder. Einen haben wir ja auch in Folge, ich glaube, es war 22, die Rosa-Luxemburg-Folge beschrieben. Das war ja Zero-Covid. Kommen wir gleich noch zwei, drei Sachen zu sagen, Neuigkeiten. Aber es gibt auch andere Varianten. So hat zum Beispiel für den nächsten Bundesparteitag der Linken So gibt es für den nächsten. Oh, jetzt ist mein Handy geklingelt. Bumst die Wand an. So gibt es für den nächsten Bundesparteitag der Linken einen Antrag, einen Aktionsplan zum Schutz gegen das Coronavirus, der beinhaltet ein mehrere Punkte-Plan, wie wir das Virus besiegen und eine Exit-Strategie entwickeln, so dass wir auch wirklich irgendwann rauskommen. Ich würde jetzt einmal kurz durch den Plan gehen und ich bin gespannt, was Theresa da von den Punkten hält. Und auch auf eure Meinung bin ich gespannt, schickt sie uns einfach. Ja, der Punkteplan. Zero Covid statt Lockdown-Jojo. Der Antrag fordert im Prinzip, dass wir einen Inzidenzwert von höchstens 10 Fällen pro 100.000 Einwohnern erreichen müssen und dafür auch die wirtschaftlich nicht notwendige Arbeit herunterfahren sollen. Erst dann kann man wieder über Lockerungen und über eine Normalisierung des gesellschaftlichen Lebens sprechen.
Du hast gerade gesagt, die wirtschaftlich nicht relevante Arbeit. Ich nehme an, du meinst die nicht systemrelevante Arbeit, oder? Weil
nee, systemrelevant ist aller Arbeit. Wäre Rüstung und so. Nee, ich meinte natürlich die gesellschaftlich nicht notwendige Arbeit.
Okay, gut. Ja, sinnvoll. Im Unterschied, also Zero Covid heißt ja auch Zero Covid, weil sie auf einen Inzidenzwert von null kommen wollen. Und das ist dann quasi die leicht abgeschwächte Form. Aber selbst wenn wir wieder bei einem Inzidenzwert von nur noch 10 wären, wie krass wäre das denn? Ich glaube, da sind wir vielerorts ja noch immer weit von entfernt. Sehr weit.
Korrekt. Zweiter Punkt. Solidarische Exit-Strategie statt blinde Lockerung. Im Prinzip, dass wir diesen Inzidenzwert von 10 erreichen müssen und dann eine Strategie entwickeln, wie wir bei den Lockerungen, die wir dann gemeinsam angehen, den Gesundheitsschutz in Betrieben, Schulen, Kitas und so weiter sicherstellen können und ein Milliardenprogramm auch für die Schulen auflegen, dass langfristig ein digitaler Unterricht, egal in welcher Form, auch möglich ist.
Gut, wichtig und richtig. Ich glaube, eines der größten Probleme wäre, aus einem Lockdown wieder in einen komplett Normalbetrieb zu gehen. So wie es eben im Grunde auch falsch war, nach den Sommerferien nicht schon Strategien zu nutzen, um Distanzunterricht möglich zu machen und die Hygienemaßnahmen über, naja, wir müssen halt lüften und Masken tragen, hinaus dafür Pläne zu haben.
Nächster Punkt. Die Testkapazität von 2 Millionen pro Woche auf 20 Millionen pro Woche ausbauen. Alle Berufe, die ein erhöhtes Risiko haben, jeden Tag vor Schichtbeginn testen. Menschen in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Kitas, Schulen, Post, Paketzusteller. Diese Tests sollen kostenlos sein und vom Staat organisiert werden. Hinzu soll ein anonymes Screening kommen, um so Ausbrüche an Schulen, Unis und Co. frühzeitig zu erkennen.
Yes. Also ich will da gar, also ich finde das total gut. Ich habe jetzt noch die Tage mit einer Freundin gesprochen, die in einem Krankenhaus arbeitet. Eigentlich ist sie Kinderkrankenpflegerin und arbeitet in einem Kinderkrankenhaus, ist aber hier am Uniklinikum in Essen und wird entsprechend ab und zu dann derzeit auch auf den Infektionsstationen oder den Corona-Stationen eingesetzt. Also meine Ratte ist heute wirklich total laut. Ihr hört es wahrscheinlich im Hintergrund, aber egal.
Nein. Die ist leise, die ist lieb. Fake News.
Ja, lieb ist er sowieso, aber er ist gerade wirklich sehr am Rascheln und hat jetzt angefangen, die Zeitung zu zerreißen. Jedenfalls. Ich habe sie dann gefragt, wie häufig sie denn dann getestet wird, weil wenn sie heute hier, morgen dort arbeitet, dann besteht ja schon irgendwo ein Risiko, sich irgendwo anzustecken. Und sie wird überhaupt nicht getestet. Nur wenn Symptome da wären, die irgendwie auf mit Corona im Zusammenhang stehen könnten. Und das Krasse ist, da habe ich auch, ich habe mal eine Ausbildung gemacht und dann abgebrochen, aber 2 Jahre Krankenhauserfahrung, darauf kann ich zurückblicken. Und im Grunde verfahren Krankenhäuser häufig, nicht nur was Corona angeht, nach der Taktik, wenn wir nicht testen, kann es kein positives Ergebnis geben, also können unsere Pflegekräfte auch nicht ausfallen, denn sie sind ja nicht krank, weil es gibt ja kein positives Ergebnis. Und das zeigt sich bei Corona gerade auch nochmal massiv und ich finde, es ist auch einfach ein ganz großes Problem, dass ich will gar nicht behaupten, dass es da extrem viele Übertragungen gibt, aber wir wissen es einfach nicht, weil nicht getestet wird.
Nächster Punkt. Massiver Ausbau des öffentlichen Gesundheitsdienstes wie Gesundheitsamt, mehr Personal in der Gesundheit und Pflege und Rücknahme der Privatisierung von Krankenhäusern in öffentlicher Hand. Ich glaube, das ist clear, oder?
Ja, absolut, absolut. Der Essener Norden kann ein Lied davon singen.
Dann nächster Punkt. Soziale Absicherung statt Milliardengeschenke an Konzerne. Dabei geht es darum, dass die reichsten 0,7% unseres Landes einen Teil ihres Vermögens in einer Steuer abgeben sollen. Vermögen unterhalb von 1 Million Euro bleiben unangetastet, ebenso wie 5% ihres Gesamtvermögens. Und gleichzeitig könnte man, das ist ein Vorschlag, auch noch 12 Milliarden bei den Militärausgaben sparen, um so alle Corona-Ausgaben, die es bisher gab, und Finanzhilfen gegen zu finanzieren.
Ja, also da bin ich immer dabei.
Yeah.
Reiche höher zu besteuern oder vor allen Dingen superreiche höher zu besteuern.
Nächster Punkt, die Impfstoffe entweder kostenlos lizenzieren, damit sie auch von Generika-Herstellern produziert werden können oder die Patente gleich komplett freigeben und Produktionskapazitäten in öffentlicher Hand aufbauen.
Oh ja, darüber werden wir ja gleich auch nochmal ein bisschen näher sprechen mit Sascha. Das ist im Grunde genau das Thema, um das ich auch die Europäische Bürgerinitiative, die er mit unterstützt, dreht.
Nächster Punkt heißt, Parlamente und Bürgerrechte stärken, keine autokratische Kontrollmöglichkeiten einführen. Ich glaube, das versteht sich von selber.
Ja, und auch da gute Sache, wichtig und richtig, auch über Krisen hinaus.
Und last but not least, Agrar- und Ernährungswende, weil?
So vieles lange Wege gefahren werden muss, beziehungsweise auch aufgrund der Leute, die zum Spargelstechen hier hingekarrt wurden und dann in schlimmen Unterkünften waren.
Nicht ganz, sondern weil die Massentierhaltung und die industrielle Agrarindustrie natürlich der größte Treiber von Pandemien und Viren sind. Also der Großteil entsteht dort, wo Nahrungsmittel hergestellt werden, und zwar im industriellen Stil. Und deswegen brauchen wir eine Wende, die wieder auf Dezentralisierung, Regionalisierung und weg und einen Weg weg von der Agrarindustrie sieht.
Das finde ich gut, wichtig und richtig.
By the way, das ist eigentlich Karl Marx, ein alter Punkt von ihm. Er hat in Kapital nämlich beschrieben, dass die moderne Agrarwirtschaft zwar die Erträge jedes Jahr steigert und steigert und steigert durch neue chemische Produkte, Düngemittel und ähnliches, aber gleichzeitig den Boden, die Grundlage für ihren Profit bzw. die menschliche Existenz zerstört. Und hey, here we are.
Er beschreibt das sehr, sehr plastisch, dass quasi die Nährstoffe des Bodens auf dem Land im Essen weggebracht werden in die Städte, wo sehr, sehr viele Leute leben. Aber da diese Konzentration im Endeffekt dann von dem, was wir nach dem Essen auch so ausscheiden und was man eigentlich auf die Fläche verteilt auf den Feldern bräuchte, so konzentriert, aber eben Flüsse und Böden im Grunde verseucht. Und das ist sehr interessant, weil er da schon einen Prozess beobachtet hat, mit dem wir eben ja jetzt mehr kämpfen denn je.
Nice. Das war der Antrag. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Schickt uns einfach eine Nachricht, schreibt uns einen Kommentar unter das Video. Ich glaube, ich bin ja Delegierter, ich werde diesem Antrag zustimmen. Vielleicht als Vergleich, es gibt einen Antrag der SPD im Landtag, der heißt 5-Punkte-Plan für eine langfristige Corona-Strategie.
Kein 5-Jahres-Plan?
Der 5-Jahres-Plan der SPD gegen Corona, der ist ganz nett, aber ist eigentlich auch nicht ausreichend. Im Prinzip sagen sie, man muss die Testkapazitäten auf das Niveau von Dänemark ausbauen, die testen nämlich 9-mal so viel. Man bräuchte eine Impfstrategie, gehen dort aber nicht den konsequenten Weg zu Ende, sondern reden halt über größeren Ankauf von Impfungen und mehr staatliche Gelder zur Entwicklung, dass man sich der Mutationen des Coronavirus auch annehmen müsse, die also auch in die Lockdown- und Lockdown-Planung und Impfstoffproduktion einpreisen muss, dass die Maßnahmen, die Corona-Maßnahmen wieder vom Parlament getroffen werden sollten und dass es einen inzidenzbasierten Stufenplan gibt, im Prinzip, also wenn die Inzidenz sinkt, wieder gelockert werden soll und umgekehrt. Und das ist ja zum Beispiel etwas, was den Virologen tatsächlich an der Stelle widerspricht, die ja sagen, ja, die Inzidenz sinkt zwar jetzt, aber wir können trotzdem nicht lockern, weil wenn wir lockern, dann sind wir in der nächsten Welle in einem Monat. Und das wäre nur dieser besagte Lockerungs-Ping-Pong. Alles okay?
Ich hatte eben irgendwas, was ich sagen wollte, und jetzt habe ich es wieder vergessen, weil ich dich ausreden lassen wollte. Daniel, du erzählst viel zu fesselnd. Ich vergesse, was ich sagen wollte.
Danke. Es ist jetzt irgendwie gut und schlecht zugleich. Ich weiß nicht.
Wie? Nein. Ich finde es ganz interessant, dass da eben der Ankauf, jetzt weiß ich es wieder, der Ankauf mit drin steht, weil wenn wir mehr Impfstoff kaufen für Deutschland, heißt es ja im Umkehrschluss auch, für andere Länder ist weniger da. Und während vielleicht Großbritannien oder Frankreich, das sind mögen Länder sein, die selber genug Ressourcen haben, um wer weiß wie viel Geld in die Impfungen zu stecken, es gibt Diagramme, die relativ deutlich machen, dass gerade Länder des globalen Südens diese Ressourcen nicht haben und voraussichtlich erst in einem Jahr mit den Impfstoffen versorgt werden können und bis dann mal auch nur annähernd die ein großer Teil der Bevölkerung geimpft ist, wird auch noch mal sehr viel Zeit vergehen. Und das zeigt eigentlich auch noch mal eine ganz große globale Ungerechtigkeit, die, was die Impfstoffverteilung angeht, herrscht.
Dem kann ich nicht widersprechen. Think global. Aber auch ein Thema, was wir gleich mit Sascha noch besprechen müssen. Aber es gibt doch noch eine Sache, die irgendwie witzig und traurig zugleich war, oder? In den letzten Tagen. Und zwar in der Impfstoffproduktion.
Und zwar hat ein Mann namens Winfried Stöcker, ein 74-jähriger Labormediziner, scheinbar auf eigene Faust einen Impfstoff entwickelt. Also so ist es auf jeden Fall durch die Presse gegangen. Das Ganze ist noch nicht von den entsprechenden Instituten überprüft worden. Aber Winfried Stöcker selber hat den Impfstoff an sich und Familienmitgliedern getestet und scheinbar haben sie Immunitäten entwickelt. Ich finde, das ist ganz interessant. Er hat auch angekündigt, dass er die Rezeptur davon, also quasi das, was bei anderen das Patent wäre, freigeben möchte. Er will kein Geld damit verdienen. Und wenn man einen Impfstoff hat, der relativ einfach hergestellt werden kann, wo es kein Patent drauf gibt, dann wäre das natürlich, was diesen globalen Aspekt der Impfungerechtigkeit angeht, wäre das einfach nur mega super cool. Es steht aber noch ein wenig aus, wie wirksam dieser Impfstoff ist. Die ersten Ergebnisse scheinen aber darauf hinzudeuten, dass er tatsächlich eine vergleichbare Wirksamkeit hat wie andere Impfstoffe, aber in der Lagerung und Herstellung zum Beispiel wesentlich einfacher zu handhaben ist als BioNTech/Pfizer zum Beispiel. Und das ist erstmal eine ganz coole Nachricht. Winfried Stöcker, das möchte ich allerdings auch dazu sagen, ist jetzt politisch ein bisschen schwieriger Charakter. Hat in Lübeck, wo er herkommt, schon Aufsehen erregt mit Äußerungen über Islamisierung und Sturz von Angela Merkel und dass MeToo schlecht ist und sich Frauen bitte einfach nicht so provokant anziehen können.
Ich wollte gerade sagen, googelt ihn nicht.
Ja, damit versaut man sich die Laune über die gute Nachricht wieder.
Okay, wir legen jetzt nachträglich ein Piep über deine Aussagen. Piep, piep, piep. Und jetzt ist die gute Laune wieder hergestellt. Aber darum geht's jetzt in unserem nächsten Gespräch mit Sascha. Und zwar um die Frage Patente, Impfstoffe, Impfstoffproduktion und die europäische Bürgerinitiative Right to Cure.
Und hätten wir die Story von Winfried Stöcker schon früher gewusst, dann hätten wir auch mit Sascha nochmal kurz über diese Entwicklung geredet. Aber da wir das Gespräch schon letzte Woche aufgezeichnet haben, konnten wir ihn das leider jetzt nicht fragen.
Ja, das mit den Impfungen ist ja nach wie vor auf europäischer, aber auch auf deutscher Ebene ein totales Chaos. Und nicht nur deswegen, aber auch deswegen hat sich inzwischen eine europäische Bürgerinitiative gebildet, und zwar Right to Cure, mein Englisch ist sehr gut, wie ihr merkt, das Recht auf Heilen. Und wir haben heute zu Gast den verantwortlichen Bürger für diese europäische Bürgerinitiative hier, Sascha H. Wagner. Hallo Sascha.
Hallo.
Hi, schön, dass du da bist.
Gerne.
So, wenn ich jetzt diesen Podcast lauschen würde, wäre meine erste Frage, was zum Fick ist eine europäische Bürgerinitiative?
Ja, die Frage habe ich mir damals auch gestellt, als das Projekt Forum annahm. Also EU-Bürgerinnen haben das Recht, sich mit einer europäischen Bürgerinitiative direkt an die Europäische Kommission zu wenden, um zum Beispiel eine konkrete Gesetzesänderung vorzuschlagen. Voraussetzung dafür, dass sich die Kommission mit einer Initiative also befasst, ist, dass sie von 1 Million Menschen aus der gesamten EU unterzeichnet worden ist. Also ihr seht, sehr hohe bürokratische Hürden.
Heißt es dann, die Kommission muss dann einfach nur den Vorschlag, den Entwurf lesen und sagen, stimmen wir zu, stimmen wir nicht zu? Oder muss das dann in einen Entscheid, so wie ein bisschen so ein Volksentscheid auf NRW-Ebene münden? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, es ist eigentlich vergleichbar mit hiesigen Petitionen. Also ganz konkret haben wir gesagt, dass wir gestützt auf dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union ein paar konkrete Forderungen erheben, wie die Europäische Kommission sich mit der Thematik befassen soll. Und zwar soll sie erstmal sicherstellen, dass Rechte des geistigen Eigentums, einschließlich der Patente, die Zugänglichkeit oder Verfügbarkeit künftiger Covid-19-Impfstoff oder Behandlung nicht behindert werden. Sie soll sicherstellen, dass die EU-Rechtsvorschriften über Daten- und Marktexklusivität die unmittelbare Wirksamkeit der von den Mitgliedstaaten erteilten Zwangslizenzen nicht einschränken und dass rechtliche Verpflichtungen für Empfänger von EU-Mitteln einzuführen, um die gemeinsame Nutzung des Fachwissens im Bereich der Gesundheitstechnologien mit Bezug zu Covid-19 des geistigen Eigentums sichergestellt werden. Also ihr seht, das sind sehr technokratische Satzbausteine erstmal, aber das ist sozusagen die Grundlage dafür, dass man überhaupt den Druck auch in der Patentfrage auf europäischer Ebene voranbringen kann.
Okay, aber jetzt muss ich gerade einmal nochmal zurück und wiederholen, ob ich das alles richtig verstanden habe. Also der erste Punkt ist, jetzt brauchen wir die Patente, aber das heißt nicht, dass zukünftige Patente von diesem Vorgehen betroffen sein sollen.
Ja, unsere Petition richtet sich ja erstmal sozusagen jetzt zur strategischen Bekämpfung der Covid-19-Pandemie. Gleichwohl gilt es ja auch darum, künftig in der Gesundheitsfrage die Frage nach einer gerechten Impfstoffverteilung längerfristig und gezielter zu organisieren. Wir haben ja nicht nur SARS-CoV-2, wir haben ja auch andere schlimme Krankheiten wie HIV, Malaria, Tuberkulose und so weiter. Und da geht es ja auch darum, wie man weltweit diese Problematiken der Patente in den Griff bekommt. Und wir sehen diesen Auftakt dieser europäischen Bürgerinitiative eigentlich ein Stück weit als Türöffner, um diese Frage der Verteilung, der gerechten Verteilung weltweit stärker in den Fokus zu rücken.
Rechnet ihr euch denn reale Chancen aus in der Frage der Patente für die Impfung von gegen Covid-19 noch zeitig erfolgreich zu sein? Weil das ist ja momentan auch eine der Debatten, dass super viele Pharmakonzerne ihre Produktionskapazitäten eben nicht zum Produzieren von Impfstoffen nutzen. Oder glaubt ihr, das dauert länger?
Also die ganze Kampagne richtet sich oder ist auf ein Jahr sozusagen ausgelegt. Das sind ein Stück weit auch die bürokratischen Vorgaben der Europäischen Kommission. Also wir haben jetzt ein Jahr lang Zeit, wir sind im November gestartet letzten Jahres, um eben an diese 1 Million Unterschriften zu kommen. Und ich meine, wir wissen, dass aufgrund der derzeitigen Situation und die Frage der Produktivitätssteigerung der Impfstoffe ist ja auch noch eine lange Zeit dauern wird, bis wir sozusagen die Menschheit dann auch mit einem Impfstoff versorgt haben werden. Und wir müssen ja erstmal feststellen, dass wir ja alle per Definition auch ein Recht auf Gesundheit haben, wenn man sozusagen die Charta der WHO nimmt. Und in einer Pandemie sollten Forschung und Technologien auf einer breiten Ebene schnell und weltweit miteinander geteilt werden. Es kann ja nicht sein, dass ein privates Unternehmen nicht alleine die Macht dazu hat, zu entscheiden, wer den Zugang zu Behandlungen oder Impfstoffen hat und zu welchem Preis. Patente geben einem einzigen Unternehmen die Monopolkontrolle über wesentliche pharmazeutische Produkte und dies begrenzt ja auch ihre Verfügbarkeit und erhöht ihre Kosten für diejenigen, die sie brauchen. Und dagegen müssen wir angehen.
Woran glaubst du, liegt das, dass wir in Europa so ein Problem mit der Patentfrage haben? Ich erinnere mich damals noch, vielleicht erinnerst du dich auch noch, als gerade Anthrax in den USA überall ausbrach, also diese Terroranschläge per Brief, hat ja der US-Präsident damals gesagt, liebes Unternehmen Bayer, ihr verkauft uns jetzt das Patent für so viel Dollar oder wir eröffnen uns einfach. Und jetzt hat ja Joe Biden auch nochmal Kriegsproduktion in den USA angeregt. Das bedeutet quasi, der Staat erklärt, wer was produzieren muss in der Frage der Pharmabranche. Wieso passiert in Europa nichts? Also wieso ist hier deiner Meinung nach, oder wieso, woran liegt es, dass wir diese Bürgerinitiative überhaupt brauchen?
Naja, es ist natürlich auch profitorientiert, dieses ganze System. Also die ganze Pharma-Lobby setzt ja darauf, Gewinne zu erzielen. Und wir sagen als Y2Cure-Bewegung, großen Pharmaunternehmen sollten eben nicht auf Kosten der Gesundheit der Menschen von dieser Pandemie profitieren dürfen. Also eine kollektive Bedrohung erfordert aus unserer Sicht erstmal Solidarität und nicht private Geschäftemacherei. Öffentliche Mittel sollten immer mit Garantien für Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit der dadurch erzielten Ergebnisse verbunden sein. Es sollte also großen Pharmaunternehmen nicht erlaubt sein, die Sozialversicherungssysteme zu plündern. Und es ist letztlich auch eine Frage der Transparenz. Es sind öffentliche Gelder geflossen, die in die Forschung eingebunden waren für die Entwicklung von Impfstoffen und Behandlungen. Und damit hat der Steuerzahler erstmal natürlich auch ein Recht zu wissen, was da in dem Bereich der Gesundheitstechnologien passiert und erheben da auch den Anspruch, dass das nicht privatisiert wird, wenn öffentliche Mittel da im Raum stehen.
Ich glaube, das ist auch einer der größten Kritikpunkte aktuell, dass es eben öffentliche Gelder waren, die in die Forschung gesteckt wurden, richtigerweise, weil man braucht diese Forschung jetzt ja so schnell wie möglich und da muss man dann natürlich auch Gelder reinstecken. Aber der Profit wird jetzt eben wieder privatisiert und bleibt eben bei Unternehmen, anstatt dass, ja, nicht nur das, sondern eben auch die Produktion ist eingeschränkt dadurch, dass die Unternehmen nur begrenzte Kapazitäten haben und die Patente nicht unbedingt freigeben.
Genau, also wir sagen, ganz wichtig ist die Frage der Transparenz und wir wollen, dass die Daten über Produktionskosten, öffentliche Beiträge sowie die Wirksamkeit und Sicherheit von Impfstoffen und Arzneimitteln eben öffentlich sein müssen und dass auch die Verträge zwischen öffentlichen Behörden und Pharmaunternehmen veröffentlicht werden müssen. Das ist total wichtig, um auch Vertrauen in die Institutionen zurückzugewinnen.
Spielt es eigentlich auch eine Rolle, dass du dich jetzt gerade bei der Initiative einsetzt, weil du ja auch gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger bist, oder war das eher Zufall?
Das war eher Zufall. Natürlich habe ich als jemand, der aus dem Gesundheitsbereich kommt, eine Affinität zu gesundheitspolitischen Fragen, völlig klar. Habe lange Zeit auch immer Gesundheitspolitik betrieben. Aber es war für mich klar, dass die Frage der Impfstoffverteilung eine ganz zentrale Rolle spielen wird in der Frage der Verhinderung der Ausbreitung einer solchen Pandemie. Man weiß aus der Wissenschaft heraus, dass alle 100 Jahre eine solche Pandemie auf die Bevölkerung zukommt. Wir kennen alle jetzt aus den Medien die Berichte über die spanische Grippe seinerzeit. Die Regierung war ja vor einigen Jahren schon bekannt, dass es Mutationen bei SARS sozusagen geben wird. Und man muss auch sagen, dass die Politik da einfach geschlafen hat und eben sich nicht mehr auf eine mögliche Pandemie vorbereitet hat. Also wenn ich alleine die Frage der Schutzkleidung, der Masken und so weiter nur mal nehme, das sind Dinge, die sind früher mal gelagert worden. Da hat es riesige Lagerkapazitäten gegeben. Und das ist im Zuge der zunehmenden Privatisierung des Gesundheitsbereichs natürlich auch alles abgeschafft worden. Und das rächt sich eben heute, wenn wir daran zurückdenken, welches Chaos entstanden ist, um die Schutzmaterialien nur alleine zu besorgen.
Wo kann ich jetzt als Normalsterblicher da mitmachen? Also es gibt jetzt diese Bürgerinitiative, man muss Unterschriften sammeln. Muss ich jetzt irgendwas Analoges unterschreiben, wie so bei diesen Bürgerentscheiden in den Städten? Oder geht das auch online? Sind wir hier im 21. Jahrhundert angekommen? Also man weiß ja in Europa und Deutschland nie so genau, ne? Also
der Vorteil dieser Kampagne ist es, dass wir jetzt unter den Corona-Bedingungen, wo wir ja auch darauf achten müssen, dass wir ja auch Abstand zueinander halten, das günstigerweise online machen können. Es gibt also eine Webseite der Europäischen Kommission, wo die Petition hinterlegt ist. Und man kann das Ganze unter https://noprofitonpandemic.eu/de online ausfüllen. Man kommt aber auch über Y2Cur auf die entsprechende Webseite. Und dort kann man sich dann ganz einfach registrieren mit seinen persönlichen Daten. Man muss wohl, das ist der Unterschied zu hiesigen Petitionen, seine Identifikationsnummer vom Personalausweis mit eintragen, damit nachvollzogen werden kann, ob die Einwohner entsprechend aus den Mitgliedstaaten der EU auch kommen. Das ist sozusagen die einzige Hürde, aber der ganze Vorgang ist in ein paar Minuten mit ein paar Klicks eigentlich schnell erledigt.
Die ganzen Links packen wir natürlich wie immer auch in die Beschreibung, damit man entspannt zuhören und im Nachhinein nochmal nachlesen kann.
Das muss man ja mit den also mit den Personennummern und so weiter nur machen, weil es ja eine offizielle Petition ist.
Eben keine Petition, bei der mehr oder weniger das Gutdünken derjenigen, an die sie gerichtet ist, am Ende darüber entscheidet, ob sie jetzt wahrgenommen wird oder einfach wegignoriert. Das ist eine Petition, die tatsächlich, sofern sie denn eben ihre Anzahl erreicht, auch politische Folgen haben muss.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann man diese europäische Bürgerinitiative ein bisschen vergleichen mit Volksinitiativen auf NRW-Ebene. Also das heißt, wenn genug Unterschriften da sind, muss sich das entsprechende Gremium mit dem Thema auseinandersetzen und dazu verhalten. Oder habe ich das jetzt missverstanden?
Genau, also bisher hält ja die EU-Kommission stark an dem Patentsystem fest. Und was unsere Erwartung eigentlich ist, sollte die Europäische Bürgerinitiative erfolgreich sein. Und so hoch, wenn man das mal herunterrechnet, für uns in der Bundesrepublik ist die Hürde gar nicht. Wir brauchen also gut 67.000, ich sage immer besser 70.000 Unterschriften. Da müssen wir ja erstmal feststellen, dass der Corona-Ausbruch zwar eine neue Herausforderung, jedoch aber auch die Folge einer lang bestehenden politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Krise auch ist. Eine erfolgsversprechende Abschätzung und Bekämpfung der komplexen Folgen der Pandemie erfordert daher ein breit angelegtes Vorgehen, das neben medizinischen vor allem politische, psychologische, ökonomische, gesellschafts- und gesundheitswissenschaftliche sowie entwicklungspolitische Aspekte umfassen muss. Es geht also hier wirklich viel mehr um die Frage der Patente und wie verteilen wir auch künftig, auch bei anderen Bekämpfungen schwerwiegender Krankheiten weltweit die Frage der Impfstoffverteilung, der gerechten Impfstoffverteilung. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, wenn wir da in der Gesundheitspolitik weltweit weiterkommen wollen.
Wird auch immer wichtiger, glaube ich, weil Karl Lauterbach zum Beispiel, der Gesundheitsspezi der SPD, hat ja nochmal richtigerweise wiederholt, was viele Klimaaktivisten bereits seit Jahren sagen. Durch den Klimawandel wird es eine Zunahme an weltweiten Pandemien geben. Also, finde ich, habt ihr da eine richtige Kerbe geschlagen mit der Initiative. In Zukunft wird die Frage der Patentfreigabe und des Zugangs im Prinzip zu Medikamenten und Impfungen ja nochmal viel, viel wichtiger.
Ja klar, also das gilt ja umso mehr, wenn man hierzulande noch immer wenig, die immer noch wenig wahrgenommenen Folgen für den globalen Süden berücksichtigt. Dieser lässt sich ja längst nicht mehr geografisch eingrenzen, erreicht von den Flüchtlingslagern über städtische Armenviertel auf der ganzen Welt bis zu gesamten Ländern. Hier haben die wohlhabenden Staaten eine besondere Verantwortung, gerade die in der EU. Und hier muss es auch Druck geben, die Verhältnisse zu ändern. Ein wichtiger Beitrag ist es daher unbedingt für die internationale Bürgerinitiative, online zu unterschreiben und sich da einzusetzen. Es ist kein großer Aufwand. Wie gesagt, es sind ein paar Minuten, ein paar Klicks. Und vielleicht ist es am Ende aber ein Türöffner für die Frage einer gerechten Impfstoffverteilung weltweit.
Vielen Dank, Sascha, dass du heute mit uns über die Europäische Bürgerinitiative gequatscht hast, Right to Cure. Das war Sascha Wagner, ehemaliger Landesgeschäftsführer der Linken in NRW.
Ich denke, zusammenfassend kann man nur noch sagen, gebt die Patente frei!
Wupp, wupp.
Und das nächste Gespräch haben wir mit Annabelle Jujol geführt. Sie ist geimpft worden und wir haben darüber gesprochen, ja, wer denn gerade geimpft wird, wie das so ist, wenn man geimpft wird und wie man sich dabei auch dann fühlt, weil es ja schon irgendwie was ganz schön Besonderes ist, zu den ersten Leuten zu gehören, die diese Impfung erhalten.
Wir sprechen jetzt mit Annabelle Jujol. Sie ist Künstlerin und leitet die Kunstwerkstatt der Diakonie in Essen. Da arbeitet sie mit Menschen mit geistiger Behinderung zusammen und hat jetzt aber im Zuge der Krise auch einen Job in einem Altenheim angenommen. Und außerdem ist sie auch politisch aktiv und daher kennen Daniel und ich sie, glaube ich, vor allen Dingen auch.
Und ganz wichtig, sie ist geimpft worden gegen Corona. Hi Annabelle.
Hallo, ja, schön, mit euch zusammenzusitzen hier. Hi, ich bin geimpft, genau.
Ja, wie wir sehen, du hast tatsächlich nur einen Kopf und zwei Arme. Das ist ja irgendwie traurig. Also,
das ist auch keine. Nicht
wie ging es dir mit der Impfung? Also ich habe bisher noch mit niemandem reden können, der sich impfen lassen hat. Wie kommt's? Wie war's? Ja,
das war super spannend. Ich habe da auch nicht wirklich mit gerechnet. Ich habe wohl schon von meinem Arbeitgeber einige Wochen vorher eine Abfrage bekommen, ob ich prinzipiell impfbereit wäre, weil natürlich, ich bin ja in einer Behinderteneinrichtung vornehmlich und da wurden auch schon mal alle abgefragt, um dann speziell irgendwann Impfdosen zu bestellen. Und dann bin ich aber über das Altersheim relativ kurzfristig informiert worden, quasi eine Woche vorher, dass ich ja dann damit geimpft werden könnte als Angestellte, auch mit Minijob. Und entsprechend auch eine Impfdosis für mich da wäre. Und ich konnte das gar nicht glauben. Ich habe das auch bis zu dem Tag, an dem es passiert ist, nicht geglaubt. Und es wäre auch beinahe schief gegangen. Dann, also es waren von dem Altersheim aus 140 Impfdosen bestellt und es sind aus irgendeinem Fehler heraus, der nicht beim Altersheim lag, nur 138 Dosen geliefert worden. Jetzt ist das natürlich so bei so einer großen Anzahl von Bewohner, Bewohnerinnen und Angestellten, dass ja auch schon mal jemand krank sein kann oder ausfällt oder wie auch immer. So war ich halt ganz am Ende der Reihe und bin dann wirklich als Vorletzte geimpft worden. Bis zum Schluss war nicht klar, ob das dann für mich reicht, weil immer noch dann auch Leute kurz entschlossen gesagt haben, eine Kollegin hat noch dann am selben Tag gesagt, ach, ich lasse mich doch impfen. Die war dann aber nach mir dran irgendwie. Das musste die Einrichtungsleitung dann auch nochmal entscheiden. Wer ist denn jetzt dann zuerst dran, wenn jetzt dann Impfdosen zu vergeben werden? Also es war echt spannend, richtig spannend. Ich war super aufgeregt an dem Tag. Also.
Und dann gab es einen Pieks, wie den wahrscheinlich, wie bei jeder anderen Impfung auch.
Genau. Es gab, das wurde ja alles schön, also ich wurde vorher getestet. Wir wurden alle vorher getestet, alle Bewohnerinnen, Bewohner, alle Mitarbeitenden wurden vorher getestet. Und das hat auch alles der Arbeitgeber selbst organisiert. Jetzt glaube ich so, nicht die Kassenärztliche Vereinigung, soweit ich das verstanden habe. Ich will aber da keine falschen Gerüchte streuen, aber so war mein Eindruck. Und der Arbeitgeber musste sehr, sehr viel organisieren rundherum. Es wurde halt ein großer Gemeinschaftsraum es waren vorher Stellwände bestellt worden, damit dann ausreichend für den Infektionsschutz dann ausreichend Abstand da ist. Dann kamen die Impfteams, dann habe ich einen Aufklärungsbogen bekommen, den ich mir ganz, ganz gründlich durchgelesen habe, wie ich das noch nie vor einer OP gemacht habe oder bei einem Medikamentenbeipackzettel. Und da stand tatsächlich wirklich nichts drin, was mich irgendwie verängstigt hätte, außer Schmerzen am rechten Arm und eventuell Kopfschmerzen. War da nichts drin, was da irgendwie auffällig war. Auch nochmal wurde die Sicherheit der Impfung beschrieben mit eine Woche nach der zweiten Impfung wäre ich ungefähr 90-95% safe, auch gegen Mutationen. Und da war ich echt euphorisch, als ich das im Arm hatte, sozusagen erstmal. Also,
ja. Du warst auch schon zweimal bei der Impfung? Oder? Also
die Woche Donnerstag ist der zweite Termin. Habe ich auch ein bisschen Bammel, muss ich sagen. Aber nicht jetzt vor den Nebenwirkungen, sondern da kann ich auch gleich mit euch sprechen, eben, was auch Kolleginnen erzählt haben, was das so psychisch jetzt mit mir gemacht hat, nach Lockdown jetzt selber in dieser Situation zu sein, so merkwürdig privilegiert. Und ja, das ist schon komisch. Geht uns, glaube ich, einigen von den Geimpften so.
Naja, jetzt gerade ist natürlich da auch einfach das Problem, dass man nicht rigoros sofort alle impfen kann, weil einfach nicht genug Impfstoff da ist und es sind wahrscheinlich auch nicht genug Leute da, dass man es in einem Tag sofort hinkriegen könnte. Ja, wie empfindest du denn bisher die Einstufung? Also du hast jetzt erzählt, im Altenheim sind alle geimpft worden, die dort arbeiten und die dort leben. Genau, sofern sie zugestimmt haben.
Genau, es waren ganz wenige Ausnahmen. Also es war, ich weiß nicht von den Mitarbeitenden, wie viele das jetzt nicht waren, weil ich nicht genau die Anzahl der Mitarbeitenden kenne. Aber bei den Bewohner, Bewohnerinnen waren es, glaube ich, von den, ich glaube, es sind 20 pro Etage, ich weiß nicht, 80 oder wie viel da wohnen. Es waren auf jeden Fall ein ganz kleiner Anteil. 4-5 Leute haben es nicht gemacht. Vielleicht aus Altersgründen, aus Gesundheitsgründen, ich weiß es nicht. Aber sonst waren alle dabei. Und soweit ich das nachvollziehen kann, ist da auch nichts weiter passiert irgendwie bei denen. Nee. Ich kann das erzählen, ich habe mich mit Kolleginnen ausgetauscht. Eine Einrichtungsleitung hat erzählt, dass sie danach das Wochenende durchgeschlafen hat. Ich hatte an dem Wochenende danach, also ich bin donnerstags geimpft worden und an dem Wochenende war ich sehr schlapp und müde und ich führe das aber nicht auf die Impfung zurück tatsächlich, weil ich hatte einfach nur, wie gesagt, diese normalen Armschmerzen. Ich führe das eigentlich auf diesen psychischen Druck zurück, auch die Einrichtungsleiter, also diese Kollegin hat auch gesagt, wahrscheinlich war das, weil das einfach ein unfassbarer Organisationsaufwand für sie war und natürlich diese Verantwortung für die Menschen, für die Bewohner jetzt in dem Fall, die alten Menschen ist natürlich die Aufklärung, das Ganze zu organisieren. Das war für sie natürlich ein wahnsinniger Druck, viel mehr noch als für mich. Und wenn ich mir das dann für sie vorstelle, heftig. Also für mich war jedenfalls auch das Wochenende, ich war völlig erschöpft von dieser Anspannung, die sich eigentlich erst lösen wollte. Also ich bin wirklich durch die Straße gehüpft danach erstmal. So, und dachte, ah, ich bin geimpft, ich kann irgendwie alles machen. Ach nee, doch nicht. Nee. Du kannst ja vielleicht noch Leute anstecken. Also bist du jetzt wirklich safe oder nicht? Oder was ist mit meinem Vater? Wann kriegt der einen Impftermin? Kann ich die Maske abnehmen, wenn ich bei dem zu Hause bin? Besser nicht. Wann? Und ich wurde dann richtig nervös. Und das ganze Wochenende habe ich da irgendwie einen Film gefahren und mich im Bett und auf der Couch noch gesagt, so, erstmal runterkommen. Und das haben einige Kolleginnen auch erzählt. So.
Wie war denn die Stimmung in der Einrichtung? Ich meine, gab es da Gelassenheit? Endlich ist es ein Ende in Sicht dieser ganzen Situation für die Menschen? Oder?
Es war eine positive Stimmung auf jeden Fall. Ein bisschen albern fast schon zwischendurch so. Also sind auch viele junge Leute in der Pflege, die da arbeiten und aus der Küche und so. Und wir standen ja dann mit Abstand da in der Schlange. Und das war irgendwie aufregend und ja, eben auch Witze, wenn dann rauskam, na, siehst du aus, geht's dir noch gut, wo ist der Chip? Also es war schon irgendwie eher gut, die Stimmung, auf jeden Fall. Also das kann man nicht anders sagen. Und das, vielleicht hat das ja dann noch die ein oder zwei, von denen ich das mitbekommen habe, dazu bewegt, zu sagen, nee, komm, ich lass mich doch impfen. Ja. Und ich habe auch dann mitbekommen, montags dann eben, dass einige so am Arm so gedrückt haben, da tut doch der Arm weh. Ja, und auch, oder ich hatte Kopfschmerzen und so, aber ich glaube, und ich glaube, viele von uns hatten eben dieses Stressgefühl, so, bin ich jetzt sicher oder nicht und nur ich alleine, was nützt das? Und je nachdem, wie sensibel man auch ist vielleicht. Hm.
Ja, aber das heißt ja dann am Ende, dass es eigentlich eine gute Sache ist, die Leute das gut aufnehmen, man sich vielleicht auch ein bisschen freut, dass es bald für einen selbst ein bisschen einfacher ist. Auch wenn es natürlich die Gedanken gibt mit, kann ich andere Leute einstecken, wo wir das ja noch nicht wissen. glaubst du, dass das etwas ist, was in allen Einrichtungen eher so der Fall ist? Also, dass die Leute, die Impfung bekommen, das ganz anders sehen als die Menschen, die, sag ich mal, eher in diese vierte Kategorie da gehören. Ne? Du wirst geimpft, wenn alles andere durch ist. Die dann vielleicht dagegen protestieren, sogar geimpft zu werden, also die Verrückten. Ist die Stimmung bei euch ganz anders, ne?
Auf jeden Fall. Ich meine, es gibt wohl auch Einrichtungen, aber ich glaube nicht in den Altenheimen. Ich glaube eher in der Behindertenhilfe, kann ich nicht genau sagen. Ich habe so eine Tendenz, dass es einzelne Einrichtungen gibt, wo die Mitarbeiter noch nicht über die 60% zustimmen. Noch unterhalb der 60%. Aber das kann sich natürlich ändern. Die Behinderteneinrichtungen sind ja nach den Altenheimen dran, wenn die von den Kolleginnen und Kollegen positive Erfahrungsberichte hören. Und deswegen hat ja auch der Sprecher der Diakonie Deutschland hat ja auch Werbung dafür gemacht und nochmal gesagt, wir machen das alle freiwillig. Das kann ich auch wirklich bestätigen, ohne jetzt Werbung für meinen Arbeitgeber zu machen, dass überhaupt kein Druck ausgeübt wurde. Außer vielleicht, weil es ein kirchlicher Träger ist, irgendwie. Also, aber der ist subtil immer vorhanden, vielleicht bei einem kirchlichen Träger. Und das ist nicht immer das Schlechteste, je nachdem, wenn es um Werte geht, muss ich jetzt mal so sagen. Aber wirklich nicht, überhaupt nicht. Da wird man auch nicht gefragt, wenn man Nein sagt, warum denn nicht oder so. Das ist dann einfach so, ne?
Wo du gerade sagst, Fragen. Ich habe mit meinen Eltern letztens über Impfungen gesprochen. Die kommen ja aus dem ehemaligen Jugoslawien. Und die meinten, die verstehen das hier alles gar nicht. Was soll denn der Kram mit Impfgegnern und Impfverweigerern und die Frage überhaupt, ob man sich impfen lässt? Die meinten, dass in Jugoslawien lief das ganz anders. Das war ganz simpel. Wenn du zur Schule wolltest, gingst du zum Amtsarzt, wurdest geimpft. Wurdest du nicht geimpft, gab es keine Schule. Punkt. Ja. Und bei der Arbeit war es genauso. Da kam der Arzt zur Arbeit und dann wurdest du geimpft. Wenn du dich da nicht impfen lassen wolltest, dann hattest du ein Problem. Also das stand gar nichts, das hat niemand diskutiert. Das war einfach Impfungen helfen, also impf dich. Punkt.
Ja. Da fällt mir ein, genau, wir werden ja immer noch, und wir wurden es auch schon seit Wochen, also die Mitarbeitenden werden ungefähr alle 2 bis 3 Tage getestet und jetzt inzwischen werden seit Montag wirklich, das hieß es ja immer vorher nur, jetzt werden wirklich alle Besucher, BesucherInnen getestet. Vorher war das so, ich mache da Kunsttherapie und Besucher in Begleitung und bisher war das eben so, dass ich nur Fieber gemessen habe, die mussten sich eintragen und FFP2-Maske ist auch noch nicht so lange, dass bei einem sehr renommierten Arbeitgeber und die soll jetzt ins Homeoffice gehen, obwohl sie allein im Büro sitzen würde. Sie hat zu Hause so ein bisschen, die Wohnung so loftmäßig, hat nur so 2 so Barhocker an so einer Theke und dann ihre Couch und so einen Couchtisch. Und sie sagte, was soll ich da machen jetzt? Irgendwie, jetzt hat sie mir einen Stuhl, dann lachen die mich aus. Aber ich habe das nicht. Okay. Ja, mag ich, weil ich würde gerne dazu kommen, dass ich mir wünsche, dass überall getestet wird, FFP2-Masken und so weiter. Genau. Genau, ich arbeite in der Besucherbetreuung, Besucherinnenbetreuung und da wurde dann eben sukzessiv alles strenger. Dann kam erst FFP2-Masken, Maskenzwang sowieso, also Zwang, Maskenpflicht für die Besucherinnen auf jeden Fall, schon lange, aber jetzt eben FFP2-Masken seit einiger Zeit und jetzt eben wirklich durchgehend stringent. Jede Besucherin wird getestet und kann dann aufs Zimmer mit dem Bewohner, der Bewohnerin. Und ich habe darüber nachgedacht, eben wie das bei uns so geklappt hat in dieser Ausnahmesituation Altenheim. Und ich würde mir wünschen, dass der Staat, die Politik, die Regierung, die Leute beziehungsweise die Unternehmen, die Arbeitgeber verpflichtet, solche Auflagen eben auch umzusetzen und dafür auch Gelder bereitsteckt und Infrastruktur bereitstellt. Eben, dass massenweise getestet werden kann an Arbeitssituationen, wo es nicht anders geht, dass FFP2-Masken bereitgestellt werden in Arbeitssituationen, wo es nicht anders geht mit den AHA-Regeln. Und ja, und wenn dann auch Impfungen durchgeführt werden, eben auch da vielleicht sogar auch Impfteams irgendwo hinkommen können, wie du es schon genannt hast, eben vielleicht sogar an den Arbeitsplatz möglicherweise, wie auch immer, also um dann den Leuten den Aufwand gering zu halten und auch die Arbeitgeber ruhig mit in die Verantwortung zu nehmen, warum denn nicht?
Ja, das ist ein interessanter Punkt, auch was jetzt die weitergehende Impfstrategie angeht, weil nachdem jetzt Einrichtungen quasi so die ersten waren, die auch mit einbezogen wurden und wo man halt einfach auch gesammelt relativ viele Leute auf einmal abgreifen konnte, in Anführungsstrichen, geht es jetzt ja auch darum, Leute über 80 zu kontaktieren, die angeschrieben worden sind und Briefe bekommen haben und die sich jetzt aber selber darum kümmern müssen, diesen Termin zu machen. Ja. Allein schon, wie der Transport aussieht, ist Aufgabe der Kommunen und da gibt es nicht zum Beispiel Taxigutscheine oder da sagt man, hier dieses Busunternehmen dreht jetzt die Runde durch die Nachbarschaft und man hat dann ein Hygienekonzept, wie man das machen kann oder so. Das ist halt relativ offen und da finde ich eigentlich auch schade, dass man da zum Beispiel die ambulanten Pflegedienste nicht mit ins Boot geholt hat,
ja,
weil die ja auch täglich ihre Runden drehen. Die kennen die Leute, die hätten da die Möglichkeiten, vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr aufzuklären, als dass, wenn es nur über ein Papier läuft, sondern auch in einem persönlichen Gespräch.
Tja. Du sprichst einen wichtigen Punkt an. Ich habe das ja auch für meinen Vater gemacht am Montag. Der ist 85 und auch gut, jetzt ist er Spanier, spricht sehr, sehr gut Deutsch und ist auch sogar einigermaßen online-affin. Aber wir sind wahnsinnig geworden mit den Fehlermeldungen. Wir haben versucht, das online zu buchen. Das war tragisch. Und ich habe das auch von meinen Ex-Schwiegereltern mitbekommen, die wohnen auch auf einmal Geräten, die haben es telefonisch versucht, über Stunden haben sie es dann geschafft, irgendwann sind beide über 80, die kriegen nicht zusammen den Termin, das ist ja schon in den Medien besprochen worden, und wie du schon sagtest, wie wird das organisiert, die können noch Auto fahren, oder aber andere können das nicht, und dann zwei, und ja, und was ist mit den ganzen Menschen mit Behinderungen, nicht zu vergessen, der Aktivist Raul Krauthausen weist da immer wieder darauf hin, die zu Hause sitzen. Ich kenne auch einige jetzt in externen Wohngruppen leben, die nicht über Einrichtungen quasi so betreut werden. Ich weiß nicht, ob die Impfung dann vom Träger, wie jetzt der Diakonie, übernommen wird. Ich könnte es mir vorstellen, dass die dann das abfangen.
Aber nicht nur das. Es gibt ja auch durchaus Leute, die einfach, also ich gehe einkaufen für einen 91-jährigen Mann, ja, der aber auch gesundheitlich in keiner Verfassung ist, die Wohnung überhaupt zu verlassen.
Ja.
Wenn er geimpft wird, dann muss er mit einem Krankentransport abgeholt werden, um geimpft zu werden, anstatt dass man halt auch das eben zum Beispiel über ein mobiles Impfteam dann macht.
Ja. Das in die Wohnung kommt und das vor Ort macht. Ne? Ja.
Das ist, ja, das ist, sehe ich auch, ist doch so in dem ersten Teil, oder nicht? Also die einzelnen Städte haben mobile Impfteams, die zu bestimmten Personen in Einrichtungen und Wohnungen kommen, aber das ist ja klar nur ein kleiner Teil der Bevölkerung. Aber ein bisschen wird es doch gemacht.
Die Impfteams sind jetzt vor allen Dingen erstmal in die Einrichtungen gekommen, also eben wie Altenheime und so weiter. Und das, was ich eben mit dem netten Mann so erzählt habe, als ich das letzte Mal da war, der sagte, nee, er muss wohl über einen Krankentransport das machen lassen.
Aber da kommt es ja auch, dass wir, das habt ihr ja schon gesagt, einfach alles nicht von vorne bis hinten durchgeplant haben. Und klar kann ich jetzt auch sagen, das ist eine verkackte Pandemie und man kann nicht alles planen. Aber dass die einzelnen Ebenen, auf denen man dann gegensteuern könnte, nicht gegensteuern, das nervt mich satirisch. Also bleiben wir mal bei Essen. Also der Oberbürgermeister und die Verwaltung hätte ja sagen können, hey, wir stellen jetzt Taxigutscheine aus. Jeder kriegt das zugeschickt, der über XY alt ist. Die Stadt weiß ja, wie alt ihre Einwohner sind. Oder der einen Behindertenschein mit irgendwo, also hier Ausweis hat mit bestimmten Grad. Ja, alles machbar gewesen. Ne? Und jetzt haben wir doch sogar diese komischen Bussis, habe ich gelesen. Also diese elektrischen Taxis, die von der Ruhrbahn, also vom ÖPNV betrieben werden. Das heißt, damit könnte man das auch machen.
Stimmt. Ja, aber dieser solidarische Geist, der fehlt ja bei unserer Stadtdirektorenschaft leider ein bisschen. Also das habe ich mich ja schon auch politisch öffentlich zu geäußert, was ich davon halte, was der zuständige Dezernent da macht oder nicht macht. Aber natürlich, ich denke jetzt auch gerade so ein bisschen ans Kulturelle. Wir sind jetzt hier in Deutschland, in Essen, und wir sind nicht in den USA, haben aber trotzdem hier gerade in Essen eben auch das Dogma der schwarzen Null und hilft dir selbst, dann hilft dir Gott und Subsidiarität. Aber wenn dann bitte, dann möchte ich dann auch, dass die solidarische Nachbarschaftshilfe aktiviert wissen. Wo ist die denn? Also wenn das dann die privaten Initiativen auffangen sollten, dann haben wir nicht die Kultur dafür. Ich sehe jetzt nicht die solidarischen Gemeinschaften, die sagen, lass mal hier Privat-Taxifahrten machen, ich hole den Nachbarn ab und dann mache ich das schon für den. Nee, läuft nicht.
Vor allen Dingen, was will man dann den Leuten sagen, die, die nicht den Fahrdienst mal eben so machen können?
Ja.
Sind die dann unsolidarisch, weil sie kein Auto haben, weil sie vielleicht keine Zeit haben, um sowas zu machen? Das ist ja auch dann...
Ja, das stimmt, das ist auch erschwert. Also selbst wenn du jetzt sagen musst, wir versuchen das selbst zu stemmen, weil wir an diese Geschichte glauben, an dieses, ich sag mal, ein bisschen amerikanischen Style, ne? Wir machen das, wir lösen das selbst. Das stimmt, es ist auch gar nicht wirklich machbar, selbst wenn der Wille da wäre. Ne?
Ja, genau. Also da sehe ich sehe tatsächlich die Stadt in der Pflicht, solche Sachen, Angebote zu schaffen, wenn es eben nicht von Bund oder Land vorgesehen ist. Natürlich wird bei uns hier im Ruhrgebiet gerne dann das fehlende Geld vorgeschoben. Aber jetzt mal bei aller Liebe, wir haben jetzt zum Beispiel diese Minitaxen angeschafft mitten in der Pandemie. Wer fährt denn jetzt nachts, abends, am Wochenende mit irgendwelchen Taxis? Also es gibt keine Party, kein Abendshow, also keine Ahnung. Also was soll das denn? Also die kann man doch jetzt einsetzen.
Ja, stimmt. Das wäre wirklich wär sehr cool. Also wenn die ein bisschen kreativer wären, aber das ist auch echt ein Problem, dass dann Kreativität fehlt für sowas.
Ich habe den Eindruck, das zieht sich aber durch die ganze Pandemie. Es gibt so viele Orte, so viele Menschen, die ein spezifisches Wissen haben, das man jetzt total gut anwenden könnte. Ich denke die ganze Zeit, die Unis, die arbeiten schon seit Jahren mit Moodle.
Ja.
Klar, auch die hatten jetzt, als alles online laufen musste, auch erstmal ein bisschen was nachzuholen. Aber jetzt spätestens im Sommer, hätte man sich mit den Unis zusammensetzen müssen und sagen können, okay, bei euch läuft das online. Wie können wir das für die Schulen zugänglich machen? Wie können wir das, was ihr macht, nutzbar machen für die Schulen? Ja. Wir haben eben im Vorfeld über Konzertticketvertreiber gesprochen.
Ja.
Bei denen brechen die Webseiten ja auch nicht zusammen, wenn Leute versuchen, ein Ticket zu kaufen oder nur in den seltensten Fällen. Warum hat man nicht mit denen sich zusammengesetzt und gesagt, okay, das bei dem Impfen könnte einen ziemlichen Andrang geben, wenn wir die Termine dafür vereinbaren. Helft uns dabei mal.
Ja, das wird dann so beamtenmäßig strategisch durchgezogen. Das macht die Kassenärztliche Vereinigung und zack, und dann sind die zuständig. Und dann wird nicht kreativ nach links und rechts geguckt, eben Schleswig-Holstein hat es ja gemacht mit Eventim oder Eventime, ich weiß nicht genau, wie die sich aussprechen. Genau, und das, wenn jetzt hier so ein etwas kreativerer, mutigerer Oberbürgermeister, Dezernent Renzel vielleicht mal gesagt hätte, lass uns mal nach links und rechts gucken, wir können gleichzeitig vielleicht noch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und vielleicht so ein Unternehmen wie die Lichtburg oder wer auch immer so eine Kartenorganisation hinkriegt, mit ins Boot nehmen und dann haben die auch was davon, kriegen die sogar Geld, kriegt die Kultur indirekt Geld. Hätte man bestimmt was machen können. Muss man halt aus den Spuren raus ein bisschen. nach links und rechts gucken, wie gesagt, zu wissen.
Das gilt ja, diese Kreativität, glaube ich, gilt ja für alles, die ganz vielen Städten fehlt, wo man sagen könnte, wie kann ich vor Ort mit meinen begrenzten Mitteln, sind leider begrenzt, aber trotzdem versuchen zu helfen. Es fängt an, finde ich, bei Honorarkräften, die zum Beispiel in der VHS oder in der Kunst eben gerade keine Engagements haben. Da hätte die Stadt schon längst fragen können, wie kann ich jetzt vielleicht irgendwelche Möglichkeiten schaffen, wo ich als Stadt sie beschäftige und dann zum Beispiel, die Dozenten für Online-Vorträge vernünftig bezahle oder für Online-Kunstaktionen und ähnliches. Und zu sagen, wir sind eine Solidargemeinschaft, wir müssen gemeinsam durch diese Pandemie und sich nicht immer herausredet mit, ja, wir machen halt das, was der Bund uns sagt, sondern wie du sagtest, man muss kreativ werden.
Ja.
Ja, Annabel, danke dir fürs Gespräch.
Ja.
Bleibt negativ.
Danke euch. Ja, genau. Nächste Woche kommt die zweite Impfung. Drückt mal die Daumen. Genau.
Und wir berichten euch natürlich, falls Annabelle einen zweiten Kopf gewachsen ist, wovon wir gerade jetzt erstmal nicht ausgehen. So, jetzt müssen wir noch ein paar Mal den Witz bringen, dass Annabelle kein zweiter Kopf gewachsen ist, unserer Kenntnis nach bisher auch kein dritter Arm oder sonstige Körperteile. Das ist doch schon mal ermutigend. Liebe Leute, geht raus und lasst euch impfen, sobald ihr könnt und kämpft dafür, dass die Patente freigegeben werden. Unterschreibt die Europäische Bürgerinitiative. Geht raus, schreibt Plakate, whatever. Das geht einfach nicht, dass wir so wenig Impfstoffe produzieren. Ich habe aber noch ein Wort zum Sonntag. Und zwar haben wir in Folge 22, wie wir das am Anfang gesagt haben, ja ganz kurz über Zero Covid gesprochen und euch die Initiative vorgestellt. Zero Covid war ein oder ist ein Aufruf von etlichen Virologen, Soziologen, Medienmacherinnen und so weiter, die sich auf einen Aufruf beziehen, einen medizinischen Aufruf aus dem Dezember, der von Virologen, Epidemiologen und Ärztinnen unterschrieben wurde, die im Prinzip eine Strategie verfolgen wollen, in der es auch das Niederlegen der gesellschaftlich nicht notwendigen Arbeit gibt. Das heißt, dass wir wirklich versuchen, den Inzidenzwert unter 10 zu bekommen, um dann echte Lockerungsmöglichkeiten einzuführen und so auch langfristig den Virus quasi zumindest fast ausrotten und gleichzeitig die Impfstoffproduktion hochfahren. Es gab seitdem super viele Debatten, vor allem in der linken Bubble darüber. Die einen, die schreien, das ist autoritär, man müsste einen Staat wie China einführen. Die dritten, die sagen, das geht nur in Staaten wie Neuseeland, weil das Inseln sind. Und vierte, die sagen, naja, wir müssen mit dem Virus leben lernen. Was in meinen Ohren ehrlicherweise klang, wie wir müssen mit Toten leben lernen.
Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, wir sind so ein bisschen pro Zero-Covid, bisschen sehr. Und ja, ich habe schon sehr, sehr viele unangenehme Argumente gegen Zero-Covid gehört, die einfach teilweise jeglicher Grundlage entbehren tatsächlich.
Was ist dein Liebling?
Ich glaube, mein Liebling bleibt, vor 10 Monaten wären die Forderungen ja gut gewesen, aber jetzt ist es zu spät dafür. Jetzt können wir doch nicht weiter Lockdown fordern. Wir können jetzt einen vernünftigen Lockdown fordern, effektive Maßnahmen fordern, die tatsächlich mal die Inzidenzwerte nach unten bringen. Und zu behaupten, jetzt ist zu spät, ist ungefähr so wie zu sagen, also vor 10 Jahren hätten wir was für gegen den Klimawandel machen können, aber jetzt damit anzufangen, ist ein bisschen spät, oder?
Voll.
Also ich finde es ungerechtfertigt, das so zu argumentieren.
So, mein Lieblingsargument war ja, also das ist ja kein Gewinnerthema. Das war mein Favorit, wo ich mir dachte, man entscheidet doch nicht über seine Positionierung und über die Themensetzung nur darüber einfach, was ist ein Gewinnerthema und was nicht. Also dann hätte ich so einige Positionierungen der Linken, über die ich reden würde, die wir vielleicht aufgeben müssten, weil das ist kein Gewinnerthema.
Wer nur Gewinnerthema möchte, kann ja vielleicht zur CDU gehen. Die scheinen viele Gewinnerthema zu haben, wenn man sich so die Ergebnisse von denen anguckt.
Das war gemein, aber
richtig. Ja.
Zero Covid hat sich in jedem Fall, seit wir das besprochen haben, weiterentwickelt. Es gibt inzwischen hunderte Menschen, die dort aktiv sind, die versuchen, ich weiß nicht, ob ich schon Bewegung nennen will, aber ich nenne es jetzt einfach mal, weil ich kein besseres Wort zur Verfügung habe, die Bewegung weiter aufzubauen. Es gab erste kleinere Proteste, Plakataktionen. Es soll eine Zeitung erscheinen. Wir werden euch den Link unten nochmal reinstellen, wo ihr sie bestellen könnt, die man verteilen kann mit 15 Cent pro Ausgabe. Und es gibt auch erste Ortsgruppen. die sich gegründet haben in Hannover, Osnabrück, habe ich eine gesehen. Und das finde ich total spannend. Da passiert was an der Basis. Ich für meinen Teil halte das für den richtigen Weg, weil ich glaube, dass Zero-Covid die einzige ehrliche Exit-Strategie bietet, die nicht darauf hinausläuft, dass mir Menschenleben scheißegal sind und dass Menschen, die vor allem in dicht besiedelten Gebieten leben und ein geringes Einkommen haben, am meisten unter dieser Pandemie zu leiden haben. Und es bietet die Chance, Menschen in Aktivität zu bekommen, die vielleicht bisher politisch nicht aktiv waren, in Betrieben, in Einzelhandel, egal wo, weil diese Strategie bedeutet ja, dass alle quasi von unten mit anpacken können, um so einen Lockdown auch in der Arbeitswelt durchzusetzen. Zero Covid bringt in dieser Debatte immer das Beispiel Italien, wo Arbeiterinnen das durchgesetzt haben, woraufhin bei VW in Deutschland die Fließbänder stillstanden, weil die Produktionskette unterbrochen war. Das ist so ein Weg, den sie gerne gehen wollen würden. Und ich möchte auch sagen, dass ich nicht glaube, dass das zwangsläufig in irgendeinem autoritären Staatsverständnis oder autoritären Staat münden muss, so wie Alex Demirovic zum Beispiel sagt. Man braucht nicht massiven Polizeieinsatz oder Ordnungskräfteeinsatz, ganz im Gegenteil. Es gibt ja auch Beispiele wie Uruguay, die gezeigt haben, dass man sogar ohne gesetzliche Regelung sowas wie Social Distancing und Maskentragen machen kann, wenn es einen solidarischen Umgang miteinander gibt. Und in Uruguay war es genau so, die Bevölkerung hat quasi Maßnahmen ergriffen, bevor die Regierung es getan hat. Also die war progressiver und schneller als die Regierung. Und Italien ist das zweite Beispiel. Und das sind die Wege, die wir, glaube ich, pushen müssen, die wir gehen müssen und von unten angehen können. Und wir können die Regierung unter Druck setzen, mit der Politik, die bisher gefahren ist, aufzuhören. Weil wir können, und das stimmt schon, diesen Lockdown nicht auf ewig durchhalten. Der war schon zu lange. Und es muss ein Licht am Ende des Tunnels geben. Und mit der aktuellen Strategie gibt es kein Licht am Ende des Tunnels, es gibt einen Tunnel. Und der führt gefühlt immer weiter zum Erdkern. Es wird nicht heller.
Dafür immer heißer.
So ungefähr.
Ja, das war's für diese Woche mit Spitzenschneiden. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wir haben eine ziemlich lange Liste von Themen, die wir noch angehen wollen. Wir haben noch ein paar Gäste, die in den nächsten Wochen dazukommen werden und mit denen wir über verschiedene Themen quatschen werden. Aber was das genau alles ist, erfahrt ihr, wenn ihr uns auf Social Media folgt. Bis dahin, alles Gute, macht es schön und bleibt negativ.
Bis dahin, geht auf zerocovid.org, guckt euch die Ortsgruppen an, tragt euch ein, gründet eine, macht was, werdet aktiv. Die Welt kann nicht bleiben, wie sie ist. Danke fürs Zuhören. Ciao.
Ciao.